Ja, ich freue mich sehr, bei Ihnen heute zu sein. Es strahlt die Sonne, strahlt von außen in die Herzen und von da in die Welt wieder zurück, dass wir ein Spiegel der Ehre Gottes sein können. Ich freue mich, wir haben schon mal eine wertvolle Veranstaltung hier gemacht, wo wir uns überlegt haben mit dem Klaus Eickhoff, wie wir heute Licht in der Welt sein können. Und es ist eine Linie, die auch mein Leben durchzieht. Vorher in der vorhergehenden Arbeit, bei der Gemeindearbeit, in der Gemeindegründung und dann auch im Evangelisationsdienst. Und jetzt mit der Hilfsaktion Märtyrerkirche. Es klingt erstmal etwas erschreckend für manche Märtyrerkirche. Wir haben immerhin also das geistliche Anliegen und dieser Begriff werden wir auch im Laufe des Abends noch näher, den werden wir noch näher kennenlernen. Aber jetzt möchten wir erstmal auf Gottes Wort hören und sehen, wie er uns Christen in dieser Welt zum Vorbild macht. Die Christen, die verfolgte Gemeinde, ein Vorbild für uns in Deutschland. Ja. 1. Thessalonicher nehmen wir da als Vorbild. Wenn Sie wollen, können Sie mitlesen. 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 1. Paulus und Silvanus und Timotheus an die Gemeinde in Thessaloniki, in Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus, Gnade sei mit euch in Friede. Wir danken Gott allezeit für euch alle und gedenken euer in unserem Gebet. Und denken ohne Unterlass vor Gott an unserem Vater, an euer Werk im Glauben, an eure Arbeit in der Liebe und an eure Geduld in der Hoffnung auf unseren Herrn Jesus Christus. Liebe Brüder, von Gott geliebt, wir wissen, dass ihr erwählt seid, denn unsere Predigt des Evangeliums kam nicht zu euch allein im Wort, sondern auch in der Kraft und im Heiligen Geist und in großer Gewissheit. Denn ihr wisst ja, wie wir uns unter euch verhalten haben, um euretwillen. Und ihr seid unserem Beispiel gefolgt und dem des Herrn und habt das Wort aufgenommen in großer Bedrängnis mit Freuden im Heiligen Geist, sodass ihr ein Vorbild geworden seid für alle Gläubigen in Mazedonien und Achaia. Denn von euch aus ist das Wort des Herrn erschollen, nicht allein in Mazedonien und Achaia, sondern an allen Orten ist euer Glaube an Gott bekannt geworden. Amen. Auch in Wächtersbach ist der Glaube von den Thessalonikern bekannt geworden. Jesus, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir, dass du mit Kraft heute wirkst, in deinem Namen. Amen. Ich war jetzt unterwegs, ich komme nicht von zu Hause, sondern von Erlangen komme ich gerade. Heute früh war ich noch mit jungen Leuten zusammen und die haben das Thema gehabt, lebendiges Opfer. Ist es nicht herrlich? Junge Christen, lebendiges Opfer zu sein zu wollen. Sie wollen ihr Leben Jesus anvertrauen und nicht nur das, sondern auch in den Dienst stellen, in ihrem Beruf. Da sind Apotheker drunter, Ärzte, Studenten von Ingenieurwesen. Und wo kommen die her? Die kommen nicht aus Berlin, die kommen nicht aus Stuttgart oder aus Köln, die kommen aus Kamerun. Da kommen die nach Deutschland, um bei uns Jesus zu verkündigen und zu leben und sagen, hier wollen wir leben und Jesus bezeugen. Das ist ein Vorbild. Und sie haben ihr Leben unter den Dienst Gottes gestellt, in den Dienst Gottes. Aber es war das Wochenende, ich musste leider ja abbrechen, um hierher rechtzeitig zu kommen. Und das Thema war Opfer heute. Und das ist das Thema auch heute in unserer Arbeit, in unserem Gottesdienst, dass wir etwas loslassen wollen und müssen. Manche mit mehr, manche mit weniger Zwang. Aber was wir von den bedrängten Christen lernen, ist genau das. Sie müssen etwas loslassen. Sie lassen es freiwillig für Jesus los. Und das nennt man Bedrängnis. Und hier steht es, Paulus, ihr habt das Wort in Thessaloniki aufgenommen mit großer Bedrängnis, mit Freuden im Heiligen Geist. Können wir das noch verstehen? Dass es zusammenpasst? Dass wir im Glauben Freude haben und kriegen? Und dass es zusammenhängt mit den Herausforderungen dieses Lebens? Wir denken ja immer, wir werden Christen oder manche in der Verkündigung, manche Gemeinden, wir gehen da von einer Stufe zur anderen und werden immer größer, stärker, schneller, besser. Ich habe einen Bekannten in Halle, an der Saale. Also ich war ja einige Jahre in den neuen Bundesländern. Nach der Wende habe ich dort gearbeitet, in der atheistischen Umfeld. Da haben missionarisch gearbeitet. Dann sagt er mir einige Jahre später mal, du Friedhelm, wir sind in die Kirche eingetreten. Ja, hat er gut gesagt, Kirche eingetreten. Korrekt. Ja, ich dachte, du glaubst gar nicht an Gott. Ja, nee, tue ich ja auch nicht. Aber meine Kinder können jetzt besser in der Schule und in dem Umfeld zurechtkommen und ich habe auch bessere Kontakte zu meinen Nachbarn. Wenn man hier sich taufen lässt, dann hat man gewissen Vorteil. Ich habe genauso Bekannten im Iran und in anderen Ländern. Wenn die sich taufen lassen, unterschreiben sie gleichzeitig auch ihr Todesurteil. Und da ist die Frage, warum lassen die sich taufen? Sind die nicht ein bisschen mehr? Was hält sie? Und ist dieser Glaube, den die haben und bereit sind, den Job zu verlieren oder die Ehe aufs Spiel zu setzen oder die Familie oder das Einkommen aufs Spiel zu setzen, was macht die zum Christen und ist es auch das Gleiche, was uns trägt? Wir wollen die Thessalonicher mal genauer auf den Finger schauen und schauen, was der Paulus da beschreibt, wie sie ihren Glauben leben. Christenverfolgung ist kein neuzeitliches Thema. Es ist schon durch alle Jahre der Kirchengeschichte hindurch vorhanden. Vom ersten Tag an der Gemeinde bis heute erleben wir, dass Menschen um des Glaubens willen bedrängt werden. Es ist kein Ausrutscher auch nicht der Heilsgeschichte Gottes. Da hat er einen Fehler gemacht, da hat er geschlafen oder passt er nicht auf uns auf. Manchmal kriegt man ja von so einem Bruder und Schwester, hey, glaubst du noch richtig, wenn du so viele Probleme hast? Vielleicht kommen die Probleme in meinem Leben deswegen, weil ich Jesus bekenne. Weil ich anders lebe als mein Nachbar, weil ich anders lebe als mein Chef oder mein Kollege, weil ich nicht diesen Betrugsvertrag unterschreibe, dann kriege ich Schwierigkeiten. Diesen Bruder muss man unterstützen und nicht fallen lassen, wenn er Schwierigkeiten bekommt. Wie war das am Anfang mit der Gemeinde in Thessaloniki? Wir können es nachlesen, Apostelgeschichte 17, kommt Paulus in die Stadt ganz neu und verkündigt des Evangeliums. Und er sagt, eine zentrale Aussage ist, dass Christus leiden musste und von den Toten auferstehen und dass dieser Jesus der Messias ist. Da kommt das Leiden gleich in die Verkündigung auch schon mit rein. Jesus als Vorbild für uns. Und was sagt Jesus? Er sagt, wer mir nachfolgen will, der nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Und ich freue mich, dass wir hier ein leuchtendes Kreuz haben. Das ist das Zentrum unseres Glaubens. Das ist nicht nur das Zentrum von Jesus, ganz weit weg vor 2000 Jahren, das ist das Zentrum unseres Glaubens. Und es hängt nicht nur an der Wand hier und leuchtet so schön, sondern das gehört in unser Herz. Haben wir das Kreuz in unserem Herzen? Das war schon damals ganz aktuell. Lesen wir Apostelgeschichte 5 bis 7. Gleich in den ersten Tagen der Verkündigung, wo sich die ersten getroffen haben, 5 oder 10 Leute treffen sich zum Bibellesen, zum Hören auf die Geschichte von Jesus. Da beschweren sich schon gleich die nächsten Leute und sagen, hey, ihr bringt unseren Dorf durcheinander. Der Goldschmied hat Angst, dass er weniger Umsatz macht mit Götzen. Der Uso-Verkäufer und der Pizza-Händler, der hat Angst, dass er nicht mehr so viel Alkohol ausschenken kann. Ja, der die Musik schmeißt, der hat Angst, dass die Leute nicht mehr bis nachts um 3 Party machen. So kommen die und sagen, hey, du bringst unsere Ordnung durcheinander, unsere Geschäfte. Wir haben Angst, Geld zu verlieren, wenn du kommst. Und sie beschweren sich und schleppen die Leute hier vor den Kadi. Gleich in den ersten Wochen der Verkündigung. Und trotzdem, die Gemeinde wächst. Und das Wort, was hier steht, ihr habt das Wort in großer Bedrängnis mit Freude aufgenommen. Im Heiligen Geist. Sagt dann Paulus gleich dazu, deshalb seid ihr ein Vorbild geworden. Also, Wächtersbach, Vorbild. für Mazedonien, Achaia, für den Landkreis, für Frankfurt, für Hessen, für Deutschland? Wie geht es, Vorbild zu werden in den Augen Jesu? Eine Beschreibung, die wir uns wünschten, Vorbild zu sein für die Menschen draußen, dass sie auch Nachfolger Jesu werden, dass sie reinkommen, mit uns spielen und sich freuen und zu Jesus kommen. Wie geschieht es? Wie hat es die Gemeinde gemacht? Ich sehe hier drei Beschreibungen, wie Paulus auf dieser Ebene der Bedrängnis und der Freude die Gemeinde nochmal näher beschreibt. Und die ich jetzt heute Abend etwas betonen möchte. Neben dem Gebet für die Gemeinde sagt er, ich sehe euer Werk im Glauben. Ich sehe eure Arbeit in der Liebe und ich sehe eure Geduld in der Hoffnung. Wenn man das ein bisschen reduzieren, die Begriffe, entdecken wir, da bleibt Glaube, Liebe, Hoffnung. Hat Paulus, dieses Thema hat Paulus sein ganzes Leben durchzogen. Hier beschreibt das näher, Werk im Glauben, Arbeit in der Liebe und Geduld in der Hoffnung. Und das ganze Thessalonikerbrief handelt von diesem Thema. Und wird ausgeführt. Ich möchte auf diese Begriffe mal kurz eingehen und beschreiben, was es für uns bedeutet. Ich fange mal damit an. Geduld in der Hoffnung. Das lernen wir schon mal von, also ich habe ja einige Jahre bei den Atheisten gearbeitet. Geduld in der Hoffnung. Hoffnung, das lernen wir von der südländischen Hemisphäre unseres Weltkugel. Zum Beispiel Indonesien, da gab es mal damals diese rot-chinesische Invasion, da wollten die Kommunisten Indonesien vereinnahmen und haben schon Holzgewehre an die Leute verteilt und mit denen geübt, wie sie dann die Regierung übernehmen können und so weiter. Und dann sind die Indonesier aufgewacht und gesagt, was wollt ihr? Ihr wollt Atheismus, das gibt's so gar nicht. Es gibt einen Gott, ganz klar. Also rund um den Erdball glauben Menschen irgendwie an Gott. Hoffnung heißt, wir haben einen Blick über den Horizont hinaus. So ist es im Griechischen. Und im Deutschen ist es noch ein Stück weiter. Nicht nur ein Blick über den Horizont hinaus, sondern da wird noch, es geht nicht nur um allgemeine Religiosität. Die Frage ist ja, wie gehen wir mit dieser Ewigkeitswissen um? Dass wir wissen, da kommt was auf uns zu oder wir kommen dahin. Ich trage jetzt auch gerade ein schwarzes Bändchen, ein Gebetsbändchen, haben wir da hinten auch rausliegen, weil meine Schwiegermutter gestorben ist und wir konnten sie in den letzten Tagen begleiten und sie hat gelacht im letzten Tag. Wir konnten beten und sie hat sich gefreut. Hoffnung. Hoffnung heißt in Deutsch Vorfreude. Geboren bin ich hier ganz in der Nähe, in Nordbaden. Das ist nicht so weit weg von hier, das ist nur eine Stunde. Das ist also kurz hinter von wo? Wertheim ist vielleicht am bekanntesten hier. Genau. Und da kommt Hüpfen und Hoffnung. Es ist ein Wortstamm, merkt man. Also hopf nicht so rum, sagt man da bei uns. Ja? Hopfen, Hoffnung hängt zusammen. Da hüpft man vor Freude. Das ist das Wortstamm von Hoffnung. Hüpfen vor Freude. Wenn ich jetzt mal mit meinen Kindern nach Hause, also früher, wo sie kleiner waren, nach Hause gefahren bin, nach 2 Stunden Autofahrt, sage ich, in 10 Minuten sind wir bei der Mutti. Und was machen sie? Yippie, ja. Freuen sich auf die Mutti. In 10 Minuten sind wir da. Was ist das? Das ist die Hoffnung. Wir sehen sie gleich. Herrlich, ich freue mich. Das ist Naherwartung. Meine Verlobte kommt in 4 Wochen wieder. Da sehen wir uns wieder. Das ist Vorfreude. Wenn auch der Postbote, der kommt vielleicht morgen schon. Das ist nicht so wichtig. Aber in 4 Wochen, das ist Naherwartung. Auch wenn was anderes schneller da ist. Jesus, den erwarten wir ganz nah. Wir freuen uns, ihm zu begegnen. Das ist Vorfreude, Hoffnung auf die Ewigkeit, Hoffnung auf diese Begegnung im neuen Leben. Haben wir dieses Geduld in der Hoffnung, sagt Paulus hier. Haben wir dieses Durchhaltevermögen, diese Treue in der Vorfreude. Das Reich Gottes hier wächst und hier vorhanden ist. Dass die unsichtbare Welt eine Handbreit von dieser Dimension entfernt ist. Wir sind hier begrenzt in diese Welt, 3 Dimensionen. Und so nah, wie meine Hand über diesen Pult sein kann und das Holz begrenzt ist auf diese Scheibe, so nah, und dies merkt es gar nicht, dass ich nah bin, ist doch Gott nah an mir. Sein Reich umschließt unser Reich. Gott ist da. Er ist nahe. Freuen wir uns drauf. Paulus sieht das. Dieses Jenseitsfreude. Und dann sagen die Leute zu uns, ja, Jenseitsvertröstung, ne? Ja, ihr mit eurer Jenseitsvertröstung, ihr guckt da durch die Linse und dann findet ihr was, was gar nichts bringt in dieser Welt. Aber das Erste, die Geduld in der Hoffnung, diese Jenseitsfreude, Vorfreude. Und dann kommt, sagte Paulus, aber daraus erwächst bei euch nicht eine Weltfremdheit, dass ihr euch abkapselt, wie das manche uns vorwerfen mit Jenseitsablehnung oder wegen dieser Weltablehnung, sondern daraus erwächst bei euch der zweite Punkt, Arbeit in der Liebe. Arbeit in der Liebe. Wenn ich weiß, dass das Ziel erreicht wird, wenn ich weiß, dass meine Existenz feststeht, wenn ich weiß, dass mein Leben weitergeht, dass meine Existenz gegründet ist und ich keine Angst haben muss, zu kurz zu kommen, wenn ich weiß, dass mein Auskommen, mein Einkommen gesichert ist, weil ich zu Jesus gehöre, in Ewigkeit, nicht nur morgen, kann ich mich in dieser Welt einsetzen mit aller Freiheit und Kraft, mit all meinen Gaben. Brauche nicht ängstlich irgendwas an mich ranschachen und mich abgrenzen und sagen, das brauche ich und das hier und hier habe ich Angst und so. Ich kann mich locker und leicht mit Freuden, Frieden und Kraft in diese Welt einbringen. Da geht es bei der Arbeit in der Liebe, geht es um meinen Job in der Welt. Unser Beruf sollte, so sagt es auch die Reformatoren, unser Beruf sollte eine Berufung sein. Deswegen ist der Beruf ein Stück Berufung. Deswegen hängen die Begriffe zusammen. Und in dieser Berufung dienen wir der Welt. Es geht nicht darum, dass wir eine Menge verdienen, sondern dass wir dienen. Wie sieht es bei uns aus? Es geht nicht darum, dass wir unrechtmäßig Leute über den Tisch ziehen, ob ich Schreiner bin oder Banker oder welchen Beruf auch immer, sondern dass ich mich einbringe und den Menschen diene. Diese Vorfreude schafft mir eine Freiheit, dass ich weiß, ich komme nicht zu kurz, sondern ich kann mich einbringen in dieser Welt, in der Wirtschaft, in der Politik, in der Familie, beim Kollegen, in der Gesellschaft, im Sport, bei der Jugend, in der Stadt, dass wir uns einbringen und Signale setzen, hey, wir haben etwas für euch, dass wir Träger der Gesellschaft werden. Soziale Marktwirtschaft. Christen führen eine Firma und sind für die Kunden da. Helfen den Menschen. In Indonesien unterstützen wir Ausbildung junger Christen. Wenn da Leute Christen werden, haben die weniger Chancen, einen Beruf zu kriegen, weil sie abgelehnt werden von den großen Firmen, weil die oft mohammedanisch geführt werden, islamisch. Und dann kriegen sie eine Ausbildung, die ist verknüpft, eine Bibelausbildung mit einer Fachausbildung. Und da gehört auch eine Existenzgründung dazu. Und nach dieser Ausbildung haben zwei junge Männer eine Firma gegründet und schreiben über ihr Büro, durch seine Kraft und zu seiner Ehre. Durch seine Kraft und zu seiner Ehre. So wollen wir diese Firma führen. Wir Deutschen würden schreiben, nicht zu seiner Ehre, sondern zu meinem Geldbeutel. Zu meinem Konto oder vielleicht noch zu meinem Familienclan, zu meiner Ehre, zu meiner Anerkennung in der Gesellschaft. Nein, durch seine Kraft und zu seiner Ehre. Das ist ein Vorbild. In Aserbaidschan ist es nicht erlaubt für Christen, sich zu treffen. Es gibt da nur zwei Gemeinden, die sich da treffen dürfen. Die eine ist eine internationale in Baku, und da haben die Amerikaner gesagt, wenn wir nicht uns zum Gottesdienst treffen dürfen, dann können wir hier nicht arbeiten. Und dann haben die das erlaubt. Aserbaidschan ist bekannt geworden durch diesen Song Contest vor 4 Jahren, oder ich weiß nicht wann, vor 3 Jahren. Und dann gibt es eine andere Gemeinde, und da war ich dort in der Kirche, traditionelle Kirche, da war kein Kreuz auf dem Kirchturm, da war kein Kreuz am Eingang, da war kein Kreuz im Altarraum, und keins an der Kanzel. Da lag keine Bibel. Da lag kein Traktat. Da gab es keine Informationen über das Evangelium. In dieser Gemeinde ist es erlaubt, sich zu treffen. Im Zuge dieses Song Contests wurde diese Kirche auch renoviert. Also das ist so in diesen Ländern, wo Kommunismus oder Islam so diktatorisch herrscht, das sind meistens die Kultur- oder Religionsministerien, die Besitzer der Gemeindehäuser. Da darf eine Gemeinde keinen Gemeinderaum besitzen oder keinen Gemeinderaum haben, sondern muss alles mieten oder illegal sich treffen. Da, wo das Kreuz rausgenommen ist, da werden wir kein Anstoß mehr sein. Und dann trifft sich diese Gemeinde und andere treffen sich heimlich. Und da war einer, der ist zum Glauben gekommen, durch auch, ich kenne den Bekannten, durch den er zum Glauben gekommen ist. Und dann fragt ihn der Diktator von Aserbaidschan fragt diesen leitenden Juristen, also einer der höchsten Juristen in diesem Land, fragt ihn, ob er sein Berater werden möchte. Wow, was für eine Karriere! Was hören wir denn von den jungen Leuten? Na, ich lasse mich ausbilden, damit ich gute Karriere mache. Ich möchte Geld verdienen. Ich muss abgesichert sein. Das wäre die Chance für die Familie gewesen. Er hätte sich locker irgendwo ein riesiges Haus hinstellen können und die größten Autos fahren. Deren Autos waren viel größer als meins hier. Da hätte ich noch in den Kofferraum reingepasst bei denen. Und der Sprit kostet nur 50 Cent dort. Das ist ein Land, wo Nobel seine erste Million verdient hat. An Geld liegt's nicht. Wenn wir den folgten Christen helfen und wenn sie ein Vorbild sind. Geld liegt es nicht. Es ist eine geistliche Auseinandersetzung. Was macht er jetzt? Er wird gefragt vom Diktator, seinen Berater zu werden. Dann sagt er nein. Ich möchte den Menschen dienen, Klammer auf, und nicht dem Regime, Klammer zu. Er wird zweimal gefragt, willst du mein Berater werden? Welche Chance? Welcher Verdienst? Welcher Einfluss? Nein. Kurze Zeit später war dann so, dass einer seiner Mitarbeiter ein Todesurteil gefällt hat bei einem Gerichtsprozess und er meinte, das ist übertrieben und das Verbrechen war nicht dem Todesurteil würdig und er hat es gecancelt, gestrichen und hat nur eine mehrjährige Haftstrafe draus gemacht. Da war der Richter natürlich beleidigt, hat sich beschwert und dieser Zusammenhang wurde genutzt, um ihn zu entlassen. Einer der besten Männer des Landes, intelligent, fähig, Jurist, fast der zweite Mann im Land, wurde einfach auf die Straße gesetzt. Heute hilft er den verfolgten Christen und den Untergrundgemeinden, dass sie sich treffen können. Zum Beispiel vor einem Jahr an Ostern trifft sich eine Gemeinde, zwei Gemeinden, von denen wir da jetzt gerade berichten, treffen sich getrennt in zwei Orten, in Privathäusern zum Gottesdienst, so 20 Leute. In beiden kommt dann die Miliz rein, stürmt die, sprengt die, sagt, ihr seid illegal hier, ihr dürft euch nicht treffen, ihr habt keine Genehmigung. Ja, wir versuchen schon 20 Jahren die Genehmigung und unser Freund, der Jurist, der hat ständig in Kontakt mit dem Religionsministerium und die wissen das, sie brauchen nur unterschreiben. Alle, wir haben alles erfüllt, alle Unterschriften, alles genehmigt, aber wir haben keine Genehmigung. Macht nichts, ihr seid illegal. Der Pastor wird verurteilt zum ganzen Jahresgehalt. Der eine und seine Frau zusammen. Und der andere Gemeinde wird noch eine Pistole untergeschoben und dann würden sie noch verhaftet und ins Gefängnis gesteckt, weil sie Waffen hätten. So geschieht es dort. Aber was für ein Einsatz dieses Richters, der sagt, mir ist der Glaube wichtiger als diese Welt. Ich diene mit meinen Gaben dem Reich Gottes. Das ist ein riesiges Risiko. Was wollen wir? Oder wie die jungen Leute von heute früh. Ich will mit meinem Beruf Jesus dienen. Eine Medizinerin, die ihre sichere Stelle hat, sagt zu mir, ich möchte jetzt eine Bibelschule besuchen. Ein Apotheker, der sagt, wenn die Leute kommen zu mir, dann spreche ich mit ihnen über den Glauben. Schon bei der Begrüßung fängt es an, grüß Gott. Ja, grüß Gott, ja. Ach wie, dann haben das schon gleich gemerkt. Ich glaube, sagt er, ja Gott, glauben Sie etwa daran? Und dann kommt sie dann ins Gespräch und wird eingeladen von dem Mann, der sein Kunde war. So geht es. Aufgrund des Glaubens sind viele bereit, ihren Job zu riskieren und einzusetzen. Sie setzen sich ein in der Gesellschaft, in der Welt, in der Politik, im Ort, im Sportverein, im Beruf, in der Familie. Ich finde dieses Projekt super gut. Dass wir uns für die Jugend einsetzen. Dass wir ihnen Gelegenheit geben, sich zu treffen. dass wir mit ihnen ins Gespräch kommen, dass sie was trinken können, dass sie sich austoben können. Ich hatte ja auch so eine Jugendgruppe, da habe ich dann mit denen die Tapeten runtergemacht. Die habe ich einen Büchertisch gemacht in der Stadt und dann haben sie gesagt, schauen Sie mal an, was wir glauben, haben so ein Satans-T-Shirt gehabt und da haben wir gesagt, daran glauben wir. Wir nehmen jetzt gleich Ihren Tisch auseinander. Sagen wir, gut, kommt nachher um 4, da mache ich sowieso den Tisch zu, dann können wir dann auseinandernehmen und können wir. Dann sind sie abgetigert und dann sind sie nicht gekommen um 4. Am nächsten Tag habe ich sie getroffen und gesagt, ihr wolltet doch kommen und den Tisch auseinandernehmen. Dann habe ich sie eingeladen, zu mir Tapeten runterzumachen. Sind sie gekommen? Und da haben sie gesagt, mit ihnen können wir über Sachen reden, die können wir mit unseren Eltern nicht reden. Die sehnen sich danach. Und da sind wir jetzt beim dritten Punkt. Das erste war die Hoffnung. Das zweite, der Dienst der Liebe, unsere Arbeit, unser Job ist nicht für uns selber da, sondern ist zum Dienst in der Welt da. Und das dritte dann, das Werk im Glauben. Hier geht es um den Kern der Gemeinde. Euer Werk im Glauben. Ihr habt das Wort Gottes aufgenommen in Kraft und im Heiligen Geist und in großer Gewissheit. Das ist das Erste, was wir erleben, dass das Wort Gottes zu uns kommt und wir das nicht nur irgendwie intellektuell aufnehmen und verstehen, das können wir ja sogar, sondern wir kriegen das existenziell mit und sagen, ja, das ist Gottes Wort. Er redet zu mir. Er sagt zu mir, du bist mein Kind, ich habe dich gerufen in meine Nachfolge. Du bist es mir wert, ich habe dich lieb, dass ich ans Kreuz für dich gehe. Wenn du mir nicht glaubst, dass ich dich liebe, ich lege nicht nur meine Hand für dich ins Feuer. Ich lasse mich für dich geißeln und töten. Und das zu bezeugen, ist unser Auftrag. Und wenn wir dieses Wort Zeuge nehmen und es auf Griechisch übersetzen, dann haben wir das Wort Märtyrer. Kirche ist keine Organisation von vollkommenen Menschen, sondern wir leben aus der Vergebung, ein lebendiger Organismus, aus der Vergebung, aus der Beziehung zu Jesus, die durch das Kreuz entsteht. Durch das Wort Gottes besteht. Und dieses Wort Gottes wollen wir weitergeben. Das ist der Kern der Sache. Wenn ich mal so ein Bild gebrauchen darf, als Unterschied, wenn man Apfel haben, also mein Name ist Apfel, ich nehme jetzt nicht eine Birne, sondern einen Apfel. Wir können die Frucht weitergeben. Da können wir den Leuten was zu essen geben. Das ist gut. Aber das hält nur auf eine Stunde an oder zwei oder einen Tag. Um was es geht, ist der Kern. Dass wir den Kern weitergeben. Der Same bringt neues Leben hervor. Das Fruchtfleisch ist gut, das ist der Sport. Und der Meeting Point und hier und das Treffen und das Fußball und das soziale Engagement unserer Politik, unserer Wirtschaft, das ist die Frucht, die wir den Leuten anbieten können. Dass man einen Schreiner ordentliche Arbeit macht und den Leuten über den Tisch zieht. Aber dass wir dann das Wort Gottes weitergeben, das ist der Kern der Sache. Da kommt neues Leben zustande, denn im Kern liegt das neue Leben. Ja? Und darum geht's. Ihr habt dieses Wort nicht vergessen weiterzugeben. Es gibt viel soziales Engagement. Diakoniehäuser, Krankenhäuser, soziales Projekte hier und dort und wunderbare Sachen, aber wir vergessen das Wort Gottes weiterzugeben. Deswegen, so gut das Projekt ist, es muss dann das Wort Gottes kommen. Und manchmal vergessen wir natürlich nur das, oder haben wir die Liebesdienst vergessen und stürzen uns nur und hauen den Leuten die Bibel um den Kopf und sie verstehen es noch gar nicht. Deswegen brauchen wir beides. Einen Schritt mit Menschen zu gehen und ihnen dann Wort Gottes zu bringen. Wie das dann geht, könnte man ein Seminar machen beim nächsten Mal, wenn ich komme. Aber hier, das Thema der Bibel ist die Kraft Gottes und die Umkehr bewirkt. Euer Werk im Glauben ist Vorbild geworden. Die verfolgte Gemeinde lebt dieses Werk im Glauben. Sie bekennt Jesus und spricht von ihm und bezeugt seinen Namen vor anderen, dass sie umkehren können. Kürzlich habe ich dann von den syrischen Flüchtlingen, das sind ja Millionen, die da fliehen, aus dem Lager gehört, wo Christen und Moslems zusammen fliehen und dann werden Moslems meistens unterstützt, Christen nicht. Am nächsten Morgen lag eine Frau tot im Zelt und das Kreuz, das sie um den Hals hatte, war ihr in den Mund gesteckt. Wir helfen den verfolgten Christen, auch denen, die auf der Flucht sind. Kurz nach dieser Information, das war letztes Jahr, kurz gerade am nächsten Tag, habe ich dann eine Christin getroffen, eine Türkei, die hat ein Kreuz um den Hals. Und dann sage ich, hey, ist es nicht gefährlich, ein Kreuz um den Hals? Da sind wir ins Gespräch gekommen über das Kreuz. Sie trägt es nicht nur, versteckt es nicht nur, sondern sie trägt es offen. Sie trägt es nicht nur unterm Pulli, und manche haben es dann versteckt unter der Jacke oder unterm Pulli, sondern sie trägt es offen. Ist das nicht gefährlich? Wenn wir ins Gespräch kommen, Kreuz, bei vielen Menschen, auch Moslems, ist es Kreuz so, dass es so mit dem Anklang hat, im Zeichen dieses, in diesem Zeichen werdet ihr die Welt erobern. Ja, das ist das alte Denken, wir sind stark, wir machen jetzt die Welt nieder und die müssen alle jetzt unseren westlichen Kultur aufgedrückt bekommen, ein Zeichen, das war bei eben Konstantin so. Und seitdem sind wir da identifiziert mit diesem Gewaltzeichen in manchen Augen. Nee, das ist kein Zeichen der Gewalt, wir wollen nicht die Welt erobern. Unser Reich ist nicht in dieser Welt. Jesus sagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wäre mein Reich von dieser Welt, ey, ich könnte Legionen von Engeln holen. Da würde einer reichen und ihr würdet alle auf die Knie fallen. Wenn ich die Vorhang öffnen würde und euch die Ewigkeit zeigen würde, ihr würdet zittern und zagen. Ich bräuchte nur einen Engel, aber ich könnte Tausende holen. Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Ich baue mein Reich anders, nicht mit dieser Gewalt. Das Zeichen des Kreuzes ist nicht das Zeichen der Welteroberung der Gewalt. Ja, was ist es dann? Das ist das Zeichen dessen, dass mein Herr daran verblutet ist für mich. Ach so, ihr gehört zu denen, die man so ausgrenzen kann und die man auf die Müllhalde schmeißen kann und die man dann vergiften kann und töten kann und abgrenzen kann, diese Untermenschen. Ja, kommt, geht gleich mal hier noch ins Gefängnis. Zeichen der Schwäche. Der hat ja verloren, dieser Mann. Sein Lebenswerk geendet am Marterpfahl. Hinrichtungsstätte. Versager. Ja, nee. Das Zeichen des Kreuzes ist nicht das Zeichen des Versagens, sondern des Sieges. Ja, wie das? Wie das? Wir haben, manche von uns, ich bin verheiratet mit einer Frau. Ich betone beides. Und wir haben 4 Kinder. Und als Zeichen dessen haben wir einen Ring. Der Ring zeigt, dass wir immer zusammen sein sollten. Der hat kein Ende. Das gilt für diese Welt, für diese Zeit in dieser Welt, bis der Tod euch scheidet. Und es ist anstrengend. Also Hafen der Ehe ist Quatsch. Es geht hier auf die hohe See. Und dann geht es hier, man muss zusammenfinden, man muss zusammenraufen sich. Man muss sich auf den anderen einlassen. Und dann gibt es Schwierigkeiten, Missverständnisse. Und man muss sich, und dann unterschiedliche Lebensausrichtungen, Wege und Ideen. Und man muss zurückstecken, muss loslassen. Opfer bringen. Lebendiges Opfer bringen. Bereit sein, auf den anderen zuzugehen. Das ist Liebe. Ich bringe ihm mal einen Blumenstrauß oder eine CD. Verbringen einen Abend. Das ist noch wenig. Ein Wochenende. Am Anfang haben wir auch eine gemeinsame Freizeit geleitet. In der Verlobungszeit, um sich kennenzulernen und die Treue zu üben. Und dann sagt Jesus, ich bin euch treu, nicht nur in dieser Welt, sondern über den Tod hinaus. Das beweise ich euch. Wenn ich meine Verlobte besucht hatte, da bin ich mit dem Fahrrad durch den Regen gefahren. Jesus geht durch den Tod, durch die Hölle, durch das Feuer, um mich zu treffen. Das ist das Zeichen des Kreuzes. Der Sieg über Tod und Teufel. Das Zeichen der Treue, der ewigen Treue. Das hat diese Christin erkannt und sagt, das möchte ich das weitersagen. Ich möchte, dass mein Herr auch für die Nachbarn gestorben ist, für meine Mitstudenten gestorben ist und dass er eine unendliche Liebe hat, die sie vermissen in anderen Religionen. Da müssen sie nur korrekt sein und richtig alles machen. Und wehe, sie machen Fehler, dann ist der Gott böse auf sie. Dann haben sie Angst. Ich kann ihnen sagen, Jesus, der hat Liebe für dich, ja, ist für dich gestorben. Und dann sage ich, ja, und warum trägst du dann das Kreuz offen? Und dann sagt sie, damit die anderen mich fragen nach meinem Glauben. Ist es nicht gefährlich? Doch, vor kurzem haben sie gerade meine Freundin verhauen. Es ist ein Trupp von Jugendlichen um sie rum und haben sie verhauen. Wegen dem Kreuz. Aber, sage ich, warum trägst du es dann? Weil sie dann fragen und ich ihnen von meinem Jesus erzählen kann. Euer Werk im Glauben wird leuchten in der Ewigkeit. Sie ist bereit, dafür einen Preis zu bezahlen. Diese junge Frau geht das Risiko ein, dass sie Jesus bekennen will, ist größer als ihre Angst und sie hat Freude in der Bedrängnis. Sie strahlte, als es gesagt hat, ich kann meinen Herrn bekennen. Ganz ähnlich auch der Mann, der zum Glauben kommt, weil er fragt nach Sinn und Ziel seines Lebens und kommt zum Glauben. Und dann kommt sein Schwiegervater und sagt, wenn du weiter in diese Gemeinde gehst, dann schmeiße ich dich aus meiner Firma raus und du darfst nicht mehr zu deiner Frau. Was macht er? Er lässt sich taufen. Und der Schwiegervater entlässt ihn aus seiner Schreinerei und er muss sich in ein kleines Ecke zimmern in der Schreinerei und da kann er dann hausen, aber er darf nicht mehr ins Haus, in die Wohnung, nur noch bei der Arbeit als Sklave dienen. Im Iran wird ein junger Mann nach dem Gottesdienst von der Straße weg verhaftet. Er ist verboten, Untergrundkirche, sich zu treffen. Warum komme ich ins Gefängnis? Keiner sagt ihm was. Stillschweigend, ab ins Auto und ins Gefängnis und weg. Was mache ich hier, Jesus? Ich dachte, wenn ich zu dir gehöre, dann werdet mir geholfen. Dann geht's weiter, dann hat mein Leben ein Ziel. Und jetzt sitze ich hier und ich weiß nicht, was ich hier soll. Ich bin traurig. Er richtet seine Not an Jesus. Und dann kommt Jesus Stimme und dann sagt er, das habe ich gehört. Und er hat gesagt, Jesus hat gesagt, ich helfe dir und deinen Zellengenossen. Er war in so einer kleinen Zelle eingeschlossen, hier so wie diese Ecke mit 10 Leuten. Banditen aus der Stadt, an diesem Nachmittag eingefangen. Und jetzt stehen sie da in der Hitze, nichts zu essen, nichts zu trinken, keine Toilette. Jesus, was soll das hier? Bedrängnis. Ganz aktuell. Und dann sagt er, dann hat mich seine Freude durchströmt. Noch nie gemerkt, noch nie erlebt. Und er fängt an zu singen. In der Zelle. Hätte nicht aus eigener Kraft können. Ich kann nicht mal aus eigener Kraft singen, wenn ich hier bin, in der Gemeinde richtig. Der kann besser singen, wenn er im Gefängnis noch ist und bedrängt ist. Er ist nicht mit Kloß im Hals stecken geblieben, vor lauter Angst. Befreit hat er für Jesus gelobt. Und dann sagen die, tickst du noch richtig? Er sagte, ja, ich glaube, Gott hilft uns. Ja, und sie sind ja auch irgendwie an Gott, glaube ich, Allah und so. Ja, lass uns damit in Ruhe und wir glauben auch daran. Nee, Jesus hat sich aufgeopfert, er kennt unsere Not. Er ist uns ganz nahe, mit dem Kreuz hat er diese Not überwunden. Und an diesem Nachmittag kommen 2 Iraner zum Glauben. Und die besuchen dann, als sie frei waren, die Gemeinde. Ein paar Tage später wird auch er entlassen. Die Geschichte geht weiter, aber mir kommt es auf diesen Moment an. In der Bedrängnis Freude zu bekommen und Jesus zu bekennen und die Gemeinde wächst. Waren noch vor wenigen Jahren nur eine Handvoll Gemeinden im Iran erlaubt, aufgrund der Verfolgung der Armenier, der armenischen Kirche, waren die armenischen Christen erlaubt, sich zu treffen, es war eine Handvoll Gemeinden. Sprechen die Christen jetzt im Moment, vor 8 Wochen habe ich jemanden getroffen, die sprechen von 50.000 Hausgemeinden. Da gibt es Orte, wo der Imam zum Glauben gekommen ist, wo keine Moscheebetrieb mehr stattfindet. Kollegen von uns haben, oder mit aus unserem Netzwerk, haben Moscheen besucht am Freitag. Diesen 5 Moscheen haben sie abgeklappert und keinen einzigen gefunden, der den Gottesdienst durchgeführt hat. Und dann sind sie auf der Straße Leuten begegnet und haben die gesagt, seid ihr Spione aus dem Westen? Nee, wir sind Christen. Sind die denen um den Hals gefallen? Juhu, Christen. So ist im Moment Erweckung. Aber um den Preis dieser Bedrängnis. Sind wir bereit, Jesus zu bekennen, ist Ihre Frage an uns. Stimme der Märtyrer, so heißt unsere Zeitschrift, können Sie gern mitnehmen oder auch abonnieren. Stimme der Märtyrer heißt für uns, wir möchten die Informationen, die diese Märtyrer haben, die leidende, verfolgte Gemeinde, möchten wir hierher tragen und sagen, sie ist ein Vorbild für uns. So wie Paulus sagen kann, ihr in Thessaloniki, was für ein Stress wir hatten gleich in der ersten Woche. Und ihr seid dran geblieben, ihr seid treu gewesen, ihr habt Geduld in der Hoffnung und Vorfreude. Ihr habt euer Werk im Glauben bewiesen und ihr habt eure Arbeit in der Liebe den Menschen gezeigt. Und so seid ihr ein Vorbild in eurem Land. Amen. Lasst uns beten. Jesus, wir loben dich, dass du Herr bist, Herr der Ewigkeit. Und dass du unser Leben so klar ausgerichtet hast, dass wir zu dir gehören. Und dass wir deswegen keine Furcht und keine Angst haben müssen vor der Zukunft. Du weißt, dass wir in dieser Welt bedrängt werden und Angst haben und uns fürchten, manchmal klar zu bekennen, weil wir nicht ausgelacht werden, weil wir schief angeguckt werden. Aber du hast die Welt überwunden. Deswegen wollen wir uns auf dich und auf deine Kraft berufen, dass dein Heiliger Geist heute hier und jetzt wirkt. Und wir wollen deinen Namen bekennen vor den Menschen, sodass sie auch frei werden und froh werden und eine Orientierung bekommen, die ihr Leben neu gestaltet. Jesus, wir bitten dich für die jungen Leute hier, die hierher kommen und kommen werden, dass sie dich finden, dass sie dein Wort hören, dass sie zu dir kommen und dich loben hier in Wächtersbach. Wir danken dir dafür. So bitten wir dann den Segen des Herrn. Jesus, wir bitten dich um deinen Segen. Du berührst uns, du lässt uns an dein Herz, an dein Ohr. Lass uns das hören, verstehen und gib uns deinen Schutz, den Schutz deiner Engel, in deinem Namen, den Schutz deines Blutes, in deiner Kraft, den Schutz deiner Ewigkeit. Wir loben dich. Amen.
Amen.
Amen.